Ich lese uns aus Sprüche 22, die ersten 16 Verse. Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und müssen büßen. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Stacheln und Stricke sind auf dem Weg des Verkehrten. Wer sich aber davon fernhält, bewahrt sein Leben. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten, und die Rute seines Übermuts wird ein Ende haben. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg, und Hader und Schmähung hören auf. Wer ein reines Herz und liebliche Rede hat, dessen Freund ist der König. Die Augen des Herrn behüten die Erkenntnis, aber die Worte des Verräters bringt er zu Fall. Der Faule spricht: Es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. Der Mund fremder Frauen ist eine tiefe Grube, wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Torheit steckt den Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt sie ihm aus. Wer dem Auge Unrecht tut, den Armen Unrecht tut, mehrt die Habe. Wer dem Reichen gibt, schafft nur Mangel. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Stunde in der Mitte der Woche. Danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, so zusammenzukommen unter deinem Wort, und bitte ich um deinen Segen fürs Reden und fürs Hören. Und danke dir auch für die Worte, die wir jetzt hören durften. Bitte ich, dass du nur bei Trose segnest, dass er uns die Worte so auslegen darf, wie du es möchtest. Danke dafür für den Abend. Amen.
Sie merken das bei den Sprüchen, dass Sie diese Sprüche eigentlich noch einmal lesen müssen, immer wieder das Lesen und Hören, weil das ja eine tiefe geistliche Poesie ist, was wir hier vor uns haben. Poesie heißt nicht, das sind lauter nette Gedichte, sondern das sind Worte, die es wirklich in sich haben und die wir immer wieder lesen müssen, hören müssen, aufnehmen müssen. Wir haben es wieder mit lauter Einzelsprüchen zu tun, die wir nicht an einem Abend alle auslegen können. Und wenn wir diese Sprüche lesen, dann haben wir vielleicht auf den ersten Blick den Eindruck, dass hier so etwas wie die Qualität von Menschen beschrieben wird und dass hier die Menschen so in Kategorien eingeordnet werden. Die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Die einen sind hoch zu achten, die anderen, die sind eher nur am Rande wahrzunehmen, die spielen eigentlich keine Rolle. Tatsächlich geht es nicht um den Wert von Menschen, sondern es geht um die Unterschiedlichkeit von Menschen. Es geht um die Beschreibung von Menschen. Es geht um das Wesen von Menschen, eben wie unterschiedlich Menschen sein können, auch wir, wenn wir unser eigenes Leben ansehen, wie groß die Unterschiede sind zwischen früher und heute oder zwischen dem einen und dem anderen. Dass wir auch immer wieder sehen, wie groß ein gewisses Entwicklungspotenzial, ein Wachstumspotenzial ist, das wir vor uns haben. Aber dass wir immer wieder sehen, es geht hier um unseren Namen. Es geht darum, dass wir einen großen Namen haben dürfen, einen großen Namen haben sollen. Ein guter Ruf heißt hier gleich zu Beginn, ein guter Ruf, ein großer Name heißt in anderen Übersetzungen. Und das wäre doch schon etwas, wenn wir einen großen Namen oder einen besonderen Ruf haben würden in unserer Umgebung. Wenn man von uns Gutes sagen würde, wenn man das sagen könnte, dass an uns etwas zu sehen ist, was man anderswo nicht sehen kann. Nicht, weil wir etwas Besonderes wären, sondern weil wir zu ihm gehören. Ein guter Ruf. Wenn wir die großen Namen der Bibel ansehen, dann können wir das immer wieder sagen, Diese Namen sind wirklich große Namen bis heute. Also ob wir jetzt gläubige Menschen sind oder eher mit dem Glauben gar nichts zu tun haben würden, diese Namen, diese großen Namen der Bibel haben bis heute einen großen Ruf. Man muss nicht unbedingt gläubig sein, um das zu verstehen. Und es gibt viele, die können mit diesen Dingen nur wenig anfangen, aber sie verstehen zumindest so viel, dass diese Namen der Bibel nicht nur bekannt sind, sondern dass sie eine große Bedeutung haben in der, man könnte sagen, in der Weltgeschichte, in der Literaturgeschichte, aber auch in der Heilsgeschichte. Es sind große Namen, mit denen wir es zu tun haben, und zugleich müssen wir immer wieder sagen, vor Gott sind alle Menschen gleich. Ob wir jetzt Abraham heißen würden oder David oder Daniel oder irgendeinen anderen Namen hätten, vor Gott sind alle Menschen gleich, sowohl in der Negativformulierung, die wir ja kennen aus Römer 3, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und das gilt für alle gleich, das macht Paulus hier deutlich, keine Ausnahme, keine Besonderheit, und das gilt zugleich auch in der Positivformulierung, wenn es im selben Brief von Paulus im Römer 10 heißt, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und noch einen Schritt weiter geht Petrus. Wenn er in Apostelgeschichte 10 formuliert, da heißt es, Petrus tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und trotzdem sehen wir, es gibt riesengroße Unterschiede zwischen Menschen, sowohl zwischen denen, die draußen sind, außerhalb der Gemeinde, als auch zwischen denen, die in der Gemeinde sind. In den Sprüchen wird das immer wieder sehr deutlich benannt. Es gibt Kluge und es gibt Törichte. Es gibt Arme und es gibt auch Reiche, auch in der Gemeinde Jesu. Es gibt Faule und es gibt Fleißige. Es gibt Gläubige und Ungläubige, Juden und Griechen, Heiden und Barbaren. Also die ganze Spannweite tut sich da auf. Es gibt Sünder und es gibt Gerechte. Es gibt Menschen, die sind abgrundtief böse, und das kriegen wir manchmal sehr deutlich auch mit. Und es gibt andere, die haben so etwas wie ein gutes oder ein reines Herz. Und es gibt noch viele, viele andere mehr. Auch Paulus, obwohl er sagt, dass der Mensch hoch zu achten ist, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst, schreibt doch im Titusbrief, es gibt viele Freche, Unnütze, Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger mit solchen Formulierungen. Das ist für uns schon etwas sehr, sehr Schwieriges, was er hier sagt. Weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Also da ist auch Paulus sehr vorsichtig und sagt, das sagen die anderen. Das sagt ein Prophet von ihnen, das sage nicht ich, sondern ein anderer. Und dann fügt er ganz vorsichtig hinzu, und diese Erkenntnis ist wahr. Also gibt er doch noch einen mit und sagt, ja, so sind sie. Das mag für uns nach einem Vorurteil aussehen, aber Paulus ist nicht zimperlich, wenn es um Unterscheidungen geht. Unterscheidungen von denen, die in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde sind, und auch den Unterscheidungen derer, die innerhalb der Gemeinde sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und trotzdem, all diese Beschreibungen und Unterscheidungen machen nicht den Wert eines Menschen aus. Wir dürfen einen Menschen in seinem Wert nie danach beurteilen, wie wir ihn sehen und erleben. Der Kluge ist nicht wertvoller als der Törichte. Wir könnten sogar sagen, der Kluge kann gar nichts für seine Klugheit. Und der Törichte kann meistens auch nichts für seine Torheit. Auch wenn wir den Eindruck haben, er hätte ein bisschen mehr lernen können. Aber so sind unsere Lebenswege, dass wir aus welchen Gründen auch immer eben zu denen geworden sind, die wir geworden sind. Der Gläubige ist nicht wertvoller als der Ungläubige, der Sünder nicht weniger wert als der Gerechte. Vor Gott sind prinzipiell alle gleich. Und wenn Paulus dann schreibt in 1. Timotheus 2, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt wird, dass er nicht nur für einige besondere Auserwählte sein Leben hingegeben hat, sondern ausdrücklich für alle, für die Klugen, für die Törichten, für die Sünder, für die Gerechten, für die Guten und für die Bösen. Allen gilt es gleichermaßen. Und wir können immer noch froh sein im Vergleich zu anderen Kulturen und Völkern und Gesellschaften, dass dieser Grundsatz auch Eingang gefunden hat in unsere Grundgesetze, in unsere Grundlagen unserer Kultur, auch wenn manchmal nicht mehr allzu viel davon zu sehen ist, gilt es noch immer, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Egal, was er denkt, was er glaubt, wie er lebt, auch die, die für uns sehr, sehr schräg aussehen, auch die, mit denen wir von uns aus keine Gemeinschaft haben möchten. Die Würde des Menschen ist und bleibt unantastbar. Der Philosoph Immanuel Kant hat das sehr deutlich gemacht mit einem ganz schlichten Beispiel, wenn er sagt, alle Dinge sind wertvoll, wenn wir sie gebrauchen können. Das würden wir auch so sagen. Wenn man es gebrauchen kann, wenn es irgendwie nützlich ist, dann hat es auch einen Wert. Ein Schuh, so sagt es Kant, ist zum Beispiel wertvoll, wenn er passt und wenn man gut in ihm laufen kann. Wenn der Schuh kaputt ist und niemand mehr in ihm laufen kann, hat er keinen Wert mehr. Leider, muss man sagen, wird das allzu leicht auch auf Menschen übertragen. Wenn Menschen nicht mehr nützlich sind, dann werden sie leicht ausgemustert. Dann haben wir den Eindruck, dass sie ihren Wert und ihre Würde schnell verlieren, wenn Menschen nicht mehr so funktionieren, wie wir sie einmal gekannt haben oder wie wir meinen, dass sie funktionieren müssten, sollten, könnten. Dann sind sie schnell, wir sagen manchmal, out. Ja, sie werden nicht mehr geachtet, sie gehören nicht mehr dazu. Und sie merken das, wie schnell jemand plötzlich außen vor sein kann. Und Kant sagt, ganz zu Recht, und da mag er sehr von den biblischen Worten geprägt sein, bei Menschen ist das anders als bei einem Schuh, als bei Dingen. Der Mensch hat immer einen Wert, auch wenn er krank ist, auch wenn er alt ist, auch wenn er nicht mehr funktioniert. Auch wenn er nicht arbeiten kann, auch wenn er nichts mehr beitragen kann. Das ist für viele Menschen etwas ganz Wichtiges, die das auch immer wieder sagen. Gerade wenn sie alt geworden sind, wenn sie krank oder schwach geworden sind und den Eindruck haben, ich kann überhaupt gar nichts mehr bringen. All das, was ich ein Leben lang getan habe. Ich habe da einen alten Bruder vor Augen, der das sehr, sehr beklagt hat. Er hat ein Leben lang in seiner Gemeinschaft fast jeden Sonntag eine Predigt gehalten. Dann wurde er alt und schwach, ein wenig dement, ein bisschen durcheinander und man hat ihm gesagt, du solltest jetzt besser nicht mehr auf die Kanzel gehen. Und dann sagte er, was ist denn nun noch mein Leben? Ich kann doch überhaupt nichts mehr beitragen. Mein Leben ist völlig wertlos geworden. Was soll ich noch in dieser Welt? Und solch einem Menschen das noch einmal zu sagen, ihm das auch zu erklären, ihm das glaubhaft zu versichern, dass der Wert eines Menschen davon niemals abhängen darf, wie gut er noch funktioniert oder was er beitragen kann, sondern jeder Mensch ist gleich wertvoll in den Augen Gottes und auch vor unserem Grundgesetz gilt es. Nach wie vor, die Würde eines Menschen ist unantastbar, egal wer er ist, wie er tickt, wie er lebt, wie er denkt, was er glaubt. Und wir sollten das auch von der Bibel her immer wieder sehen, dass die Bibel kein Interesse daran hat, die Menschen in Kategorien einzuordnen, in besser oder schlechter. Die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten oder die Bösen oder die Verkehrten. Klar gibt es diese Unterschiede, aber der Wert eines Menschen darf davon nicht bestimmt sein. Denn alle diese Unterscheidungen, die wir vor Augen haben, die wir manchmal auch beschreiben, sind ja zunächst lauter Symptome. Sie beschreiben nicht den Menschen an sich, sondern sie beschreiben den Menschen in seiner Verkrümmung. Sie beschreiben den Menschen, indem wir im Lauf seines Lebens, im Lauf seiner Erziehung, im Lauf seiner Prägungen, im Lauf seiner Biografie geworden ist. Und es ist nicht allein die Frage, ob er allein die Schuld daran trägt, dass er so geworden ist. Und aus der Seelsorge heraus würde ich sagen, die meisten Menschen können nur wenig dafür, dass sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Ein wenig können wir bestimmt auch dafür, aber die meisten Menschen leben tatsächlich in ihrem Schicksal. Sie leben ein Leben, das sie sich so nicht gewählt haben, das sie so nicht gewollt haben, weder die Reichen noch die Armen. Der Reiche hat nicht gesagt, ich will gerne reich werden. Wenn das so einfach wäre, dann wollte ich auch gerne reich werden. Eigentlich bin ich schon reich genug, keine Sorge. Es geht nicht um das, was wir wollen, sondern es geht um das, was uns der ewige Gott ins Leben hineinlegt. Ob wir reich sind oder ob wir arm sind. Es heißt hier so ausdrücklich, Reichen, er hat die Reichen gemacht und die Armen. Man könnte das so verstehen, er hat die Reichen geschaffen und die Armen auch. Das wäre ja relativ banal, klar, hat er die Reichen gemacht und die Armen auch. Aber er hat noch viel mehr getan, er hat die Reichen reich gemacht und er hat die Armen arm gemacht. Warum er das macht, erfahren wir nicht. Warum es den einen so gut geht und den anderen so schlecht, erfahren wir nicht. Vielleicht, damit wir alle miteinander lernen sollen, dass die Reichen Barmherzigkeit lernen, dass die Starken für die Schwachen da sind, dass es ein Lernprogramm ist für all die, denen etwas geschenkt worden ist, die die Gnade erfahren haben und die anderen erfahren dürfen, was es heißt, dass es Gnade gibt, dass es Hilfe gibt, dass es Trost gibt, dass es Liebe gibt, dass es Menschen gibt, dass es überhaupt so etwas wie Zuwendung in dieser Welt noch gibt. Das wäre eine ganz große Lernerfahrung, die wir machen könnten. Er hat die Reichen gemacht und die Armen. Er hat die Starken gemacht und die Schwachen. Das war immer ein wichtiger Gedanke bei Paulus, den wir vor allem in Römer 9 deutlich sehen können, wo es ja um Gestalten geht, die tatsächlich außen vor stehen. Hier geht es um Pharao. Wir würden von uns aus sagen, Pharao war einfach ein boshafter Mensch, ein Ungläubiger, ein Heide, ein Ahnungsloser, ein Blinder. Die Schrift sagt aber zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Und damit sagt Paulus, ich habe den Pharao zu einem ganz bestimmten Zweck gemacht und geschaffen und berufen und erweckt. Und genau so, wie er ist, wollte ich ihn haben, weil ich mit ihm etwas vorhabe. Nun sagst du zu mir, so fährt Paulus fort, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Und gibt dann zugleich die Antwort, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen, also nicht aus zwei verschiedenen Klumpen, sondern aus demselben Klumpen, ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Ich sage nicht, dass es leicht zu verstehen ist. Ich sage nicht, dass man das einfach zur Kenntnis nehmen kann und dann ist alles klar, sondern das sind sperrige Aussagen. Und wir brauchen vielleicht lange, lange, lange Zeit, um das zu verstehen und um das anzunehmen, wie Gott mit seinen Menschen umgeht, was es bedeutet, den einen zu ehrenvollem Gebrauch zu machen und mit ihm etwas zu machen. Denn es heißt ja zu ehrenvollem Gebrauch. Gott sagt nicht, mit dem kann ich nichts anfangen. Sondern den einen habe ich zu ehrenvollem Gebrauch und den anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Das kennen wir ja aus den Prophetenbüchern des Alten Testamentes. Wenn Gott sich die Völker nimmt und sie zu einem nicht ehrenvollem Gebrauch nutzt, nämlich zum Gericht. Das ist nicht schön, das ist nicht ehrenvoll, was da geschieht. Und trotzdem braucht er sie als Gefäße des Zorns, als Gefäße zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Für manche sind diese Formulierungen fast unerträglich und auch sehr, sehr schwer verständlich. Wir haben den Eindruck, das ist einfach nicht gerecht, dass Gott aus dem einen so etwas macht, zu ehrenvollem Gebrauch, und aus dem anderen etwas zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Aber ich vermute, das liegt vor allem daran, dass unsere Wertvorstellungen von einem Menschen völlig anders sind als die Vorstellungen Gottes. Er hat andere Vorstellungen von dem Wert eines Menschen als wir. Wir unterscheiden Menschen in der Regel nach dem, was wir vor Augen haben. Wir unterscheiden nach dem, wie sich jemand verhält, wie sich jemand benimmt, was jemand tut. Wir unterscheiden zwischen gut und böse, zwischen reich und arm vielleicht, zwischen klug oder dumm, zwischen einflussreich, also Menschen, die wir auch gerne in der Gemeinde haben, die einflussreich sind, und andere Menschen, die völlig ohnmächtig sind, die auch leider in der Gemeinde manchmal eine untergeordnete Rolle spielen, nicht wirklich zur Kenntnis genommen werden, eben weil sie wenig zu bewegen haben. Wir unterscheiden Menschen zwischen stark oder schwach, zwischen erfolgreich oder eher als Loser. Wir haben da ja auch unsere Begriffe dafür. Und so packen wir Menschen, die von Gott geliebt sind, in unterschiedliche Kategorien und Schubladen. Wir unterscheiden sie nach sichtbaren Merkmalen, während das für die Bibel völlig unwichtig ist. Ob jemand arm oder reich ist, stark oder schwach, klug oder dumm. Sondern in der Bibel geht es immer nur um einen einzigen Unterschied. Um einen einzigen Unterschied. Nämlich, bist du Sünder oder bist du gerecht? Bist du ein Kind Gottes oder bist du ein Knecht der Sünde? Bist du erlöst oder stehst du noch unter dem Fluch der Sünde? Das ist die Unterscheidung, die die Bibel immer wieder macht. Nicht wie klug, wie stark, wie mächtig, wie einflussreich ein Mensch ist, sondern wo gehören wir hin? Sind wir ein Teil seines Reiches oder stehen wir noch draußen? Verloren oder erlöst? Kinder des Vaters oder irgendetwas anderes, Undefiniertes, Heimatloses, die nicht wissen, wohin sie gehören? Dass wir verstehen, dass alle Dummheit und alle Schwachheit und alle auch Faulheit und Falschheit und Bosheit und Gottlosigkeit immer eine gemeinsame Ursache hat, nämlich immer die Ursache, dass der Mensch in Sünde verstrickt ist. Und es geht nicht darum, dass der Faule fleißig werden soll oder der Arme reich werden muss. Oder der Schwache stark werden muss. Es geht immer darum, dass der Sünder selig werden soll. Dass der Verlorene zum Heil finden soll. Dass der, der ein verstocktes und unbeugsames und widerspenstiges Herz hat, ein neues Herz, ein lebendiges Herz, ein freies Herz, einen lebendigen neuen Geist bekommt. Und ich glaube, das darf man so pauschal sagen. Wenn ein Mensch erlöst ist, das habe ich bei vielen Menschen schon so empfunden, wenn ein Mensch erlöst ist, wenn ein Mensch neues Leben empfangen hat, wenn ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat, dann spielt es keine Rolle mehr, ob er klug ist, also klug im Sinne von, der hat etwas Besonderes gelernt oder er hat ein Studium gemacht oder hat etwas ganz Besonderes in seinem Leben erreicht, oder ob er eher sehr schlicht und einfach ist, irgendeinem ganz einfachen Beruf nachgeht, aber die Weisheit des Heiligen Geistes hat. Ich habe viele Menschen inzwischen kennengelernt, vor denen ich eine hohe Achtung habe. Die haben kein Abitur gemacht, die haben kein Studium absolviert, die haben nichts Außergewöhnliches erlebt oder geleistet und haben trotzdem eine besondere Klugheit, eine große Weisheit. Und darum geht es in der Bibel immer wieder, dass dieses Beschädigte, dieses Zerstörte, dieses Kranke, dieses tote Herz lebendig werden darf, erneuert werden darf. Und ich sage das immer wieder so deutlich, nur darum geht es. Nur darum geht es. Auch nicht darum, wie groß unsere Erkenntnis ist, wie klug wir geistlich reden können, ob wir mitreden können bei den anderen, wenn sie da ihre Verse zitieren. Manche sagen das ja auch, ich fühle mich da immer so unwohl, dass ich da gar nicht mitreden kann, dass ich so ahnungslos bin. Spielt keine Rolle. Das macht nicht den Wert eines Menschen aus, sondern dass wir ein neues, ein lebendiges, ein reines Herz und einen neuen, lebendigen Geist bekommen. Das ist das Entscheidende in der Bibel. Niemand hat sich das ausgesucht, dass er gerne dumm sein möchte oder schwach sein möchte oder boshaft sein möchte, sondern der Mensch ist so geworden, wie er geworden ist. Dafür kann er zunächst einmal nur sehr, sehr wenig. Und ob ich jemals reich werde oder klüger werde oder etwas Besonderes leisten kann, ob ich stark werde, weiß ich nicht. Weiß ich alles nicht. Aber ob ich zum Heil finde, ob dieses Heil Jesu in mein Leben hineinkommt und ich von innen heraus erneuert werde, das kann ich wissen. Das darf ich sogar entscheiden, weil ich dazu eingeladen bin. Ich bin nicht dazu eingeladen, klug zu werden, ich will es noch einmal sagen, oder reich zu werden, aber ich bin eingeladen, das Heil Jesu in mein Leben hineinzulassen. Ich bin nicht nur eingeladen zum Glauben, das bin ich auch. Ich bin nicht nur eingeladen, einen anderen Weg einzuschlagen, sondern ich bin dazu eingeladen, dass dieses katastrophale, beschädigte, kaputte, tote Herz neu werden darf. Und das ist wirklich ein unglaublicher, großer Vorgang, wenn das geschehen kann. Und das möchte ich Ihnen gerne sagen, egal wie beschädigt Ihr Herz, Ihr Leben, Ihr Wesen, Ihre Persönlichkeit, Ihre Geschichte ist. Manche sagen, ja, ich bin so beschädigt, da ist eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Da möchte ich immer wieder nur sagen, geh doch hinein in die Gegenwart Jesu und lass es dir gefallen, dass du eingeladen bist zum Heil und dass er anfängt, in deinem Leben alles neu zu machen. Es wird vielleicht eine Weile brauchen, es wird vielleicht auch 2 Jahre brauchen oder 5 oder 10 oder noch viel länger. Und es wird vielleicht trotzdem viel schneller und zügiger und erstaunlicher gehen, als wir es jemals gedacht haben. Aber das ist meine Entscheidung, die ich treffen darf. Ich darf mich hineinstellen in seine Gegenwart, unter sein Kreuz, unter sein Wort, darf sein Wort in meinem Leben wirksam werden lassen und das erleben, dass sein Wort ein heilsames Wort ist. Ich darf erleben, dass ich am Kreuz Jesu Vergebung habe. Ich darf erleben, dass in seinem Geist eine neue Kraft in meinem Leben, in meinem Geist wirksam wird und tatsächlich alles, alles anders und neu werden darf. Sie würden mich nicht wiedererkennen, wenn Sie mich vor 40 Jahren gekannt hätten. Kann ich Ihnen garantieren. Und die, die mich vor 40 Jahren gekannt haben und mich 40 Jahre lang nicht gesehen haben, die sagen, das kann nicht sein. Das geht gar nicht, was du da heute machst. Das ist nicht meins, sondern das ist das, was wir miteinander erfahren dürfen, wie er ein Leben tatsächlich in eine völlig neue Spur bringt und ein Leben grundlegend umkrempelt und verändert und neu macht. Und dann kommen wir zu einem nächsten Schritt, was in diesen Sprüchen, gerade in diesem Kapitel, sehr deutlich geworden ist, nämlich, dass der Mensch immer nur das weitergeben kann, was in ihm ist. Ich muss es nochmal sagen, Sie können nur das weitergeben, was in Ihnen ist. Sie können nur das weitergeben, auch an Ihre Kinder, auch an Ihre Umgebung, auch an die Menschen, mit denen Sie zusammenkommen. Sie können immer nur das weitergeben, was in Ihnen ist. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist denn in Ihnen? Dann merken Sie, wie grundlegend das ist, ob Sie sagen, da ist so viel Chaos, so viel Unheil, so viel Unerlöstes, so viel Bitterkeit, dann werden sie genau das weitergeben an ihre Umgebung, an ihre Kinder, an ihre Enkelkinder, an all die, die da um sie sind, oder ob sie sagen können, ich bin von Grund auf heil geworden. Und die Liebe Jesu ist hineingekommen in mein Leben. Nicht meine Liebe. Nicht, dass Sie das falsch verstehen. Es geht nicht um das, was wir hineinbringen können, sondern das, was er hineingelegt hat in unser Herz, in unseren Geist, in unsere Seele, in unsere Persönlichkeit. Dass das, was in uns ist, dann auch weitergegeben werden darf und andere Menschen erreicht. Ein fauler Baum trägt keine guten Früchte. Das mag ein banaler Satz sein, das gilt aber natürlich, da geht es ja nicht um Bäume, da geht es um uns. Das ist eine Aussage über uns. Ein fauler Baum kann keine guten Früchte hervorbringen, aber ein guter Baum wird gute Früchte tragen. Was der Mensch sät, das wird er ernten, und was er erntet, das wird er wieder säen. Was in unserem Leben ist, das geben wir tatsächlich weiter. Und das ist immer ein sukzessiver Prozess. Wir haben das schon immer wieder gehört, dass das immer so weitergeht wie in einem Teufelskreis. Was Eltern an ihre Kinder weitergeben, das wird in ihren Kindern auch sein. Und das wird in deren Kindern sein und in deren Kindern. Und das geht von Adam an, so sagt es Paulus, von Adam an durch alle Generationen hindurch bis in die heutige Zeit, bis in unser Leben hinein. Und er sagt sogar sehr genau, bis wohin genau, nämlich bis an eine Stelle, exakt bis an eine Stelle, nämlich an der Stelle, ich könnte auch sagen, in der Stunde, in der dieser Fluch endlich durchbrochen wird. Nicht durch eine gute Erziehung, nicht indem wir uns bemühen, nicht indem wir ein Einsehen haben, sondern einzig und allein an der Stelle, wo wir unter das Kreuz Jesu gehen, Vergebung erfahren und das Heil in unser Leben hineinfließt. Das eine geschieht in einem Augenblick. Vergebung haben wir in einem Augenblick, indem wir den Namen Jesu anrufen und ihm unsere Schuld bringen. Da ist alle Schuld vergeben. Heilung ist ein relativ langer Weg. Manche mögen das auch spontan erleben, spontan Heilung, auch im Geistlichen. Und andere brauchen eine ganze Weile, da muss ich wieder von mir reden. Das hat bei mir lange gedauert, bis da endlich mal was sichtbar wurde. Aber dass es Heilung gibt, aber dass es dieses Heil immer nur an einem Ort gibt, nur unter dem Kreuz Jesu, nicht durch gute Erziehung, auch nicht durch eine gute christliche Erziehung, sondern immer nur unter dem Kreuz Jesu. Wie dramatisch das ist, das kann man sehen im Alten Testament, wo von den Königen Israels und Judas geschrieben ist, immer wieder diese Formulierung, der König tat, was dem Herrn missfiel. Und der Nächste auch und der Übernächste auch, und so geht es scheinbar immer weiter. Zwischendurch taucht mal einer auf, wo es plötzlich heißt, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und wir würden fast sagen, wie wunderbar, endlich wird das durchbrochen. Und dann kippt es dann doch wieder. Und beim Nächsten heißt es wieder, und er tat, was dem Herrn missfiel. In der nächsten Generation setzt sich das Böse, das Unheil, die Sünde immer wieder durch. Das eigentliche Problem, nämlich die Wurzel der Sünde und des Unheils und der Bitterkeit und all dessen, was in uns ist, wird nicht überwunden, außer am Kreuz Jesu. Und alles läuft da hinaus, dass wir zum Kreuz Jesu hinkommen. Darum betonen wir das mit dem Apostel Paulus immer wieder, dass es eine wirkliche, echte Erlösung braucht von unserem alten Wesen, von meinem eigenen Ich, von dem alten Adam, von dem alten Menschen. Ich muss den Kerl loswerden. Anders geht es nicht. Der neue Mensch muss in mir lebendig werden. Anders geht es nicht. Auch Jesus sagt es deutlich. Am deutlichsten vielleicht im Vaterunser, das wir jeden Sonntag fast beten, nämlich erlöse uns von dem Bösen. Ich brauche Erlösung von dem, also nicht von dem Bösen, was da alles um mich herum ist. Und ich will nicht erlöst werden von all den anderen, von den schrägen Typen, die da sind, von den Schwierigen auch in der Gemeinde, sondern ich muss erlöst werden von dem, was in mir ist. All das, was immer noch beschädigt und kaputt ist und unheilvoll ist. Wie stark das ist, dieses innere Unheil, das sehen wir an manchen Stellen, wenn Menschen anrufen oder um ein Gespräch bitten in der Seelsorge und sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich eine okkulte Belastung habe, eine dämonische Besessenheit vorliegt in meinem Leben. Das kommt ungefähr 1 bis 2 Mal in der Woche vor, dass sich so Menschen melden, weil sie davon überzeugt sind oder weil andere ihnen das gesagt haben. Du verhältst dich so, dass man nur sagen kann, das ist ein Dämon, der dich plagt. Und wenn wir dann miteinander sprechen, dann sage ich ganz oft, das ist kein Dämon, ich schließe das nicht aus, dass es auch dämonische Bindungen gibt, gar keine Frage. Aber meistens werde ich in der Regel sagen, das ist dein eigenes Herz, das so beschädigt, so kaputt und zugleich so dynamisch, so mächtig ist in dir, dass es dir wie ein Dämon vorkommt. Dein Herz hat dich im Griff. Dein Herz plagt dich und treibt dich und quält dich. Und das fühlt sich an wie eine dämonische Macht. Und meistens ist es dann doch nur die eigene Lebensgeschichte. Wir können auch sagen, die eigenen Dämonen. Ich will noch einmal sagen, ich schließe die anderen dämonischen Mächte nicht aus, aber das ist heute Abend nicht unser Thema, sondern unser Thema ist, dass wir das ernst nehmen, wie unheilvoll unser eigenes Herz in uns sein kann. Und wir das Gefühl haben, da ist eine fremde Macht in mir, gegen die ich nichts ausrichten kann. Und ob es nun eigene Dämonen sind, also die eigene Lebensgeschichte, die uns da plagt, mit all ihren verschiedenen Facetten und Mustern, oder ob es echte Dämonen sind, am Ende bleibt der notwendige Schritt derselbe. Nur unter dem Kreuz Jesu gibt es Erlösung. Oder positiv formuliert, unter dem Kreuz Jesu gibt es Erlösung. Bleib unter seinem Kreuz und du wirst Erlösung finden. Das ist seine Verheißung und sein Versprechen. Viele ahnen nicht, wie trotzig das eigene Herz sein kann. Manche würden sagen, die anderen sind so trotzig und so schwierig und so komisch. Wir müssten lernen zu sagen, wie trotzig bin eigentlich ich selber? Wie schräg bin ich manchmal? Wie mächtig ist das eigene Herz in mir? Wie stark ist meine Persönlichkeit, mein Wesen, meine Seele, mein Geist? Deformiert, krank, beschädigt. Wie groß der Schaden in meinem eigenen Herzen. Und dass wir dann umgekehrt auch nicht verstehen, wie groß die Gnade und das Heil sein kann. Also wenn da jemand kommt, der sagt, in meinem Leben ist es alles gar nicht so dramatisch. Eigentlich bin ich ganz gut. Eigentlich ist in meinem Leben alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, du armer Mensch, wenn du das glaubst. Du hast keine Ahnung, was für ein trotziges und beschädigtes Herz du hast. Und da sind die anderen, die sagen, ich bin aus der Tiefe gezogen worden. Ich habe solche schweren Wege hinter mir. Ich bin durch solch einen Unrat gegangen. Und ich habe das Heil Jesu gesehen und erlebt und erfahren und darf nun mit ihm leben. Das ist Heil. Wir singen das ja manchmal. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, weil wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Ja, wenn man sagt, bei mir ist alles in Ordnung, dann muss man ihn auch nicht suchen im Gebet. Da bleiben wir einfach bei uns selber. Wie viel Heil geht verloren, weil wir die Realitäten nicht sehen wollen? Diese Bitte von David im Psalm 51, gib mir ein reines Herz und einen neuen beständigen Geist, das hat ja auch David nicht als junger Mann gesagt. Das tröstet uns, dass auch David einen langen Anlauf brauchte, um das endlich zu verstehen. Er war ja längst König. Er war fast im gesetzten Alter. Er hat schon unzählige Erfahrungen gemacht mit seinem eigenen Herzen, mit seinem eigenen Ich, bis er endlich verstanden hat, dass er ein reines Herz und einen neuen beständigen Geist braucht. Und verstanden hat, dass das der eigentliche Reichtum eines Lebens ist. Nicht Silber und Gold, nicht das, was man sammeln kann, sondern hier taucht der Reichtum eines Lebens erst auf, nämlich da, wo ein Mensch von innen her neu werden darf. Das macht einen Menschen reich. Das verändert einen Menschen. Das gibt einem Menschen auch einen Glanz. Nicht einen eigenen, sondern einen verliehenen Glanz. Aber immerhin einen Glanz, einen guten Ruf, einen guten Namen. Und das dürfen wir erleben. Dass so unser Wesen, unser Leben, unser Herz verändert werden darf. David hatte dafür ganz wichtige Erzieher. Der erste Erzieher war wahrscheinlich sein Vater, seine Eltern. Der zweite Erzieher war der Prophet Samuel, eine ganz wichtige Gestalt. Der hat ihn wirklich an die Kandare genommen, würde man sagen. Und noch ein wenig strammer wurde aber Nathan drangenommen. Der hat ihm wirklich gesagt und gezeigt, wer er ist. Das hat David nicht gewusst. Hat er nicht gewusst, wie verdorben sein Inneres war. Er fühlte sich so genial, groß und gerecht und gut. Und plötzlich merkt er, wie verkommen sein inneres Wesen war. Und dann diese Bitte, gib mir ein reines Herz und einen neuen beständigen Geist. Und dann diese Erfahrung, dass er es wirklich macht. Dass das Herz ausgewechselt wird. Dass er dieses steinerne Herz, wie es Jeremia sagt, wegnimmt und uns ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz, ein weiches Herz gibt und dann auch das ganze Wesen eines Menschen verändert wird und dass wir Freunde des Königs werden dürfen. Nicht mehr Knechte der Sünde, nicht mehr Verlorene, nicht mehr Randsiedler, sondern Freunde des Königs. Was ist das für ein Titel, den wir da haben? Wir dürfen Freunde, können auch sagen Mitbürger, Mitbewohner, Gesellen dieses Königs sein. Ein riesengroßes Vorrecht. Und dann wird manches anders in unserem Leben, was auch ausstrahlen darf. Da sind wir vor allem als Eltern und als Großeltern gefragt, nämlich diese Betonung in Vers 6, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, wir können auch sagen an seinen Wandel, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Was ein Kind gelernt hat, das behält es ein Leben lang. Vor allem im Blick auf seinen Lebenswandel. Es gibt manche Ausnahmen, wo dann doch etwas manchmal kippt, wo sich ein Mensch plötzlich völlig anders entwickelt, als wir gedacht haben, wo Kinder ihre eigenen Wege gehen. Manche Eltern beklagen das sehr, dass sie sagen, wir haben unsere Kinder so klar versucht zu erziehen im Wort Gottes, in der Lehre, in der Gemeinde, im christlichen Glauben. Und sie sind dann irgendwann doch ihren eigenen Weg gegangen. Und manche leiden enorm darunter, dass sie sagen, das, was wir ihnen in ihrer Kindheit gesagt haben, ist irgendwie alles verloren gegangen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das mag so aussehen, aber das, was Sie Ihren Kindern oder auch Ihren Enkelkindern heute sagen, das geht nicht verloren. Halten Sie das unbedingt fest. Wenn Sie glauben, dass es verloren geht, dann fangen Sie an zu bohren, dann werden Sie unfreundlich, dann werden Sie pampig, dann versuchen Sie irgendwie mit menschlichen Methoden doch noch irgendetwas zu erreichen. Und ich kenne das aus vielen Familien, wo Kinder irgendwann gesagt haben, mir reicht's jetzt. Weil ihre Eltern immer versucht haben, sie nur zu manipulieren. Da gibt es ganz schräge Geschichten, die will ich Ihnen gar nicht erzählen heute Abend. Sondern Vertrauen. Vertrauen darauf, dass die Saat, die wir gesät haben, aufgehen wird. Und wir kennen das von den verschiedenen Saaten in der Natur, dass manche Saaten tatsächlich lange brauchen. Und wenn in der Bibel von Saat die Rede ist, dann geht es häufig um die Saat, die in der Trockenheit ausgesät ist, also auch die Samen in der Wüste, diese schönen Bilder, wenn es heißt, wenn dann der Regen kommt, der Frühregen und der Spätregen, wie plötzlich alles anfängt zu grünen und zu blühen. Und wir wissen das aus verschiedenen Bereichen in den Wüsten. Da kann jahrelang, jahrzehntelang unter Umständen sogar ein Same im Wüstensand liegen und die Wüste sieht einfach aus wie tot. Da sind Steine, Gestrüpp, Geröll und sonst gar nichts. Und da gibt es einen Regenschauer und die Wüste blüht. Warum? Aus einem ganz einfachen Grunde, weil der Same immer noch lebendig ist. Da gibt es einen biochemischen Einschluss, der diesen Samen schützt vor allen möglichen Einflüssen. Und sobald ein wenig Feuchtigkeit drankommt, dann geht der Same plötzlich auf, auch nach Jahren und Jahrzehnten. Das ist das Bild vom Samen, das in der Bibel immer wieder gebraucht wird. Also nicht dieses regelmäßige, du säst und sofort sieht man schon, wie es aufgeht. Sondern du säst und du wartest und du wirst erst geduldig, dann ungehalten, dann kommt der große Zweifel. Und die Bibel sagt, sei doch geduldig. Vertraue der Lebendigkeit dieses Samens. Und wenn das von biologischen Samen gilt, um wie viel mehr gilt das dann erst von dem Samen des lebendigen Wortes Gottes. Und das meine ich sehr ernst. Wenn wir diesen Samen des Wortes Gottes ausgestreut haben, da wo wir sind, wenn wir Mitarbeiter sind in der Gemeinde, im Kindergottesdienst, in Kindergruppen, ob wir Eltern sind oder Großeltern, da mag es sein, dass wir an den Kindern gar nichts sehen können, an irgendeiner Regung. Dass es aussieht wie vergeblich, dass sich gar nichts bewegt und dass vielleicht auch unsere Kinder irgendwann sonderbare Wege gehen, Umwege gehen, irgendwo hinziehen und wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann das nur sein, dass unsere Kinder, denen wir so viel von Jesus, vom Evangelium gesagt haben, solch einen Weg wählen. Bleiben Sie geduldig. Wir wissen das von dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ja, manches scheint einfach verloren zu gehen. Vielleicht müssen wir sagen, ja, manches geht auch verloren. Manches fällt unter die Dornen, manches fällt auf felsigen Boden, manches wird von Vögeln gefressen. Also drei Viertel, könnten wir sagen, drei Viertel geht möglicherweise verloren. Nur ein Viertel bleibt. Nur ein Viertel trägt Frucht. Aber dieses Viertel hat es in sich. Und ich bin sehr froh über diese Reihenfolge, die Jesus beschreibt, dass Jesus nicht sagt, und dieses eine Viertel trägt 30-fältig und wenn es hochkommt, 60-fältig und wenn es ganz hochkommt, dann vielleicht sogar 100-fältig, sondern dass Jesus das umgekehrt sagt. Der Standard ist, das trägt 100-fältig. Und wenn es doch nicht ganz so gut geht, dann immer noch 60-fältig. Und wenn es ganz schräg kommt, dann immer noch 30-fältig. Dass wir dieses Vertrauen haben, auch das Negative, was wir den Kindern mitgeben, bleibt erhalten. Aber da haben wir ja eine Wahl. Gerade wir als Christen haben da eine Wahl, dass wir sagen können, wir wollen ihnen Evangelium verkündigen, Evangelium mitgeben. Und das wird sie prägen. Und vielleicht werden sie die Augen längst für immer geschlossen haben in dieser Welt. Und ihre Kinder kommen doch noch zum Glauben. Ihre Kinder werden doch noch erreicht. Der Same geht auf. Bleiben Sie im Gebet und vertrauen Sie darauf, dass der Same des Wortes Gottes nicht sterben kann. Er kann nicht sterben, sondern er muss aufgehen, wenn der Frühregen und der Spätregen kommt. Diese Verheißung haben wir. Und da heißt es dann, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Die nichts mehr erwartet haben, werden sehen, wie da etwas Großes aufgeht. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Also nicht ihre Gaben, sondern ihre Garben, die reichen Früchte, die entstanden sind und die als Ernte eingefahren werden. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Mit Freuden ernten, wenn er unser Geschick wendet, heißt es da in Psalm 126. In der Übersetzung heißt es, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Das ist auch wahr. Wenn durch die südliche Wüste plötzlich die Bäche durchziehen, das Wasser hineinkommt, dann wächst etwas auf. Zugleich kann man übersetzen, wenn du unser Geschick wendest, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Und wir werden sehen, dass wir immer unbeschreiblich reich gewesen sind. Auch da, wo wir den Eindruck hatten, das sieht alles so armselig aus. Da bewegt sich nichts, da tut sich nichts, da wächst nichts. Und plötzlich geht der Same auf. Es liegt aber nicht an der christlichen Erziehung. Es liegt einzig und allein daran, dass jeder einzelne von uns und am Ende auch unsere Kinder und unsere Enkelkinder unter das Kreuz Jesu gehören. Und nur unterm Kreuz Jesu gibt es diese Art von Initialzündung, dieses neue Leben, dass alles anders und alles neu wird. Und wir sind eingeladen. Nehmen wir es an, gehen wir mit unseren kaputten, chaotischen, beschädigten, bitteren Herzen unter das Kreuz Jesu und lassen wir uns beschenken durch das Heil, das er für uns längst vollbracht hat. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir auf dich sehen dürfen, dass wir deinen Namen haben und deinen Namen anrufen dürfen. Danken dir von Herzen, dass in deinem Namen alles heil ist und dass wir jeden Tag neu kommen dürfen mit all den Schäden, mit all der Bitterkeit, mit all der Verlorenheit, mit all dem Unheil unseres Lebens und jeden Tag neu erleben dürfen, dass du Frieden schenkst, dass du das Alte von uns nimmst, dass du Neues hineingibst. Und wir wollen geduldig sein, bis dein guter Same in unseren Herzen aufgeht und dann aus unserem Leben heraus auch in das Leben anderer hinübergeht. Danke, dass wir dein lebendiges Wort haben. Danke, dass du in uns lebendig wirst. Danke, dass es nicht alles von uns abhängt, sondern allein davon, dass du der Herr unseres Lebens geworden bist und dass wir in deinem Heil unter deinem Kreuz leben und stehen und jeden Tag neu kommen dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir ehren dich und wir beten dich an, dass du der König bist und dass du uns Freunde nennst. Gelobt sei dein Name. Amen.